Ja, wie du schon angekündigt hast, wird sich mein Vortrag heute mit der Prädisposition und Non-Hodgkin-Lymphomen im Kindes- und Jugendalter auseinandersetzen. Und für mich ist immer wichtig, am Anfang ganz kurz in Erinnerung zu rufen, dass Non-Hodgkin-Lymphome immerhin die dritthäufigste Krebserkrankung im Kindes- und Jugendalter darstellen, im Adoleszentenalter sogar die häufigste Erkrankung. Die Hälfte der Patienten hat einen Morbus Hodgkin, die andere Hälfte ein Non-Hodgkin-Lymphom. Die Inzidenz liegt so bei 7 Erkrankungen pro 1 Million Einwohner unter 15 Jahren pro Jahr. Das mediane Diagnosealter ist bei Non-Hodgkin-Lymphomen knapp unter 10 Jahren, das der Kinder mit Hodgkin-Erkrankung bei über 10 bzw. vor allem über 15 Jahren. Bei beiden Erkrankungen dominiert das männliche Geschlecht. Wenn man jetzt nur die Non-Hodgkin-Lymphome betrachtet, dann haben wir 4 Gruppen. Die größte Gruppe sind die reifen B-Zell-Neoplasien, die 2/3 der Kohorte ausmachen. Das sind Burkitt-Leukämien und Lymphome. Diffus großzellige B-Zell-Lymphome, die insbesondere bei der Prädisposition eine Rolle spielen. Und primär medizinale B-Zell-Lymphome. Die zweite Gruppe, 1/4 der Patienten sind lymphoblastische Lymphome, wo der T-Immunphänotyp deutlich dominiert mit 75% aller Patienten. Dann haben wir die 10% großzellig anaplastischen Lymphome. Und die kleinste Gruppe sind die seltenen Non-Hodgkin-Lymphome. Und da ist es so, dass das vor allem Entitäten sind, die im Erwachsenenalter auftreten. Und insbesondere, wenn Kinder eine Prädisposition haben, auch im Kindes- und Jugendalter. Das betrifft vor allem Marginalzonenlymphome, periphere T-Zell-Lymphome oder ZNS-Lymphome. Auf das komme ich später noch im Detail zu sprechen. Dieses Slide habe ich aus einem Buchkapitel entnommen, das Oskar Haas, der später auch noch sprechen wird, gemeinsam mit Arndt Borkert vor kurzem verfasst hat und grob hier darstellt, welche Faktoren entscheidend sind für die Entstehung von Lymphomen. Wir haben natürlich die DNA-Instabilität bei bestimmten Erkrankungen, Immundefekte, chronische Antigenstimulation, spielt vielleicht im Kindesalter nicht die Rolle wie vielleicht bei Erwachsenen, aber dazu gehören zum Beispiel Helicobacter pylori, Infektionen, die zu Malt-Lymphomen führen können oder Chlamydieninfektionen, die zu Marginalzonenlymphomen führen können. Und als vierter wichtiger Faktor sei die Lymphoproliferation genannt, auf die ich auch noch zu sprechen komme. Da geht es natürlich vor allem um das Epstein-Barr-Virus. Das nächste Slide hat mir dankenswerterweise der Markus Seidel, der aus Graz extra zu diesem Symposium gekommen ist, zur Verfügung gestellt und soll noch einmal grob zusammenfassen, welche bösartigen Erkrankungen bei primären Immundefekten eine Rolle spielen. Wir haben natürlich die Gruppe der Lymphozytenstörungen, der Lymphozytenmaturation. Wir haben die DNA-Repair-Gendefekte. Wir haben Erkrankungen, die mit einer chronischen Infektion und Inflammation einhergehen. Und wir haben natürlich auch Erkrankungen, die entweder mit EBV nicht fertig werden oder gar zu einer überschießenden Reaktion führen. Und wenn man sich diese und dann gibt es natürlich noch die Gruppe der Erkrankungen der Myelopoese. Wenn man sich jetzt diese Gruppen anschaut, so treten Lymphome insbesondere, wie wir relativ gut wissen, bei Lymphozytenstörungen auf, bei EBV-Problematik, aber auch bei DNA-Repair-Gendefekten. Die Details jetzt der Gene, Gendefekte, die bei diesen Erkrankungen eine Rolle spielen, möchte ich jetzt nicht mit Ihnen durchgehen, aber der Markus hat hier die wichtigsten Gendefekte relativ schön zusammengefasst. Wenn man sich mit Prädisposition und Non-Hodgkin-Lymphomen beschäftigt, muss man sich gleich auch immer damit beschäftigen, wie geht man an diese Problematik heran. Man kann das zum Beispiel machen, indem man Familien studiert, Zwillingsstudien durchführt, Drillingsstudien durchführt, um zu sehen, ob eine Prädisposition besteht. Man kann das über genomweite Assoziationsstudien machen, um zum Beispiel Polymorphismen zu identifizieren an Genen, die mit einem höheren Risiko einer Erkrankung einhergehen. Da gibt es vor allem Daten aus der ALL. Oder man geht die Erkrankung, also man geht die Prädisposition über die Erkrankungen, die entstehen, in dem Fall über die Lymphome, an, was wir, und das werde ich nachher zeigen, insbesondere getan haben. Aber es gibt natürlich auch zu guter Letzt den letzten Weg, Prädispositionen über die Immundefekte, über die zugrunde liegenden Erkrankungen anzugehen. Und Sie sehen hier eine Liste der Erkrankungen, wobei für Lymphome insbesondere die DNA-Repair-Gendefekte, die hier aufgelistet sind, eine Rolle spielen und schwere kombinierte Immundefekte und CVIDs. Die Slide ist gar nicht im Detail wichtig, das ist auch aus dem Buchkapitel, das der Oskar verfasst hat. Er hat sich die Mühe gemacht, mit Arndt Borkhardt auf 2 Seiten in diesem Buchkapitel alle bekannten DNA-Repair-Gendefekte und Immundefizienzen aufzulisten, die mit einem Lymphomrisiko einhergehen. Welches Problem haben wir aber bei Non-Hodgkin-Lymphomen und der Prädisposition? Es gibt relativ wenig solide, gute Literatur. Die meisten Publikationen sind Fallberichte oder Fallserien. Es gibt keine populationsbasierten Daten. Und wir nehmen an, dass in den meisten Ländern Kinder, die einen Immundefekt oder eine Prädisposition hatten und ein Lymphom entwickelt hatten, nicht in die Therapieoptimierungsstudien eingeschlossen werden und nicht erfasst werden. Das gilt vielleicht nicht unbedingt für Deutschland, Österreich, Schweiz und die BFM-Gruppe, aber in den anderen Ländern ist das sicherlich viel häufiger der Fall. Was wir aber wissen aus der eigenen klinischen Erfahrung und aus den BFM-Daten ist, dass wir bösartige lymphoide Erkrankungen bei prädisponierenden Erkrankungen heilen können. Die Frage ist nur, wie. Es gab lange Zeit die Ansicht, dass man die Therapie so startend durchführen sollte, wie sie für ein Kind ohne Prädisposition vorgesehen ist und dass man die Chemotherapie, Strahlentherapie reduziert, wenn außergewöhnliche Toxizitäten auffallen. Im Moment geht es eher in die Richtung, dass man überlegt, Protokolle zu entwickeln, die vorab schon eine Therapiereduktion vorsehen für diese Kohorte, weil die therapieassoziierten Fatalitäten in dieser Kohorte so hoch sind. Da geht es auch gar nicht ums Detail, aber die BFM-NHL-Studiengruppe hat schon vorab für reife B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphome bei Kindern mit Chromosomal Breakage-Syndromen reduzierte Therapieblöcke vorgesehen. Und alle, die in diesem Bereich arbeiten und BNHS behandeln, wissen, dass wir da eigentlich 5 Gramm pro Quadratmeter Methotrexat einsetzen. Hier wäre der Beginn mit einer 10-fach niedrigeren Dosis vorgesehen. Alkylantien wie das Ifosfamid werden gar nicht gegeben und auch Topoisomerase-2-Inhibitoren werden anfänglich, also VP16, nicht gegeben. Und man beginnt mit reduzierten Blöcken und steigert sie, wenn die Verträglichkeit gegeben ist. Die größte Arbeit, die es eigentlich gibt zu prädisponierenden Erkrankungen und Hodgkin-Lymphomen, haben wir vor circa 3 Jahren in Hämatologica publiziert und wir haben 213 Patienten gesammelt. Und Sie sehen hier, dass die sogenannten Cancer Predisposition Syndromes die größte Gruppe ausgemacht haben, 124. Und das waren vor allem Ataxia-Telangiektatika-Patienten, Naimigen Breakage-Syndrome, Constitutional Mismatch Repair Gendefekte, XLB oder das Wiskott-Aldrich-Syndrom. Wir haben auch 27 Patienten gesammelt mit Immundefekten, die nicht weiter definiert waren, beziehungsweise CVEDs. Was ist spannend zu sehen bei diesen Patienten? Hier geht es darum, vor allem, welche Entitäten an Non-Hodgkin-Lymphomen treten bei prädisponierenden Erkrankungen, wie vorher genannt, auf. Und man sieht, dass zum Beispiel bei AT-Patienten insbesondere diffus großzellige B-Zell-Lymphome auftreten, bei Nijmegen-Breakage-Syndrom ebenso, aber hier sehen Sie zum Beispiel, dass 6 der Patienten ein peripheres T-Zell-Lymphom hatten, eine Erkrankung, die es sonst bei Kindern und Jugendlichen eigentlich nur sehr selten gibt. Bei konstitutionellen Mismatch-Repair-Gendefekten fällt typischerweise auf, dass diese Patienten T-lymphoblastische Non-Hodgkin-Lymphome kriegen und bei der XLP, auch nicht überraschend, häufig EBV-positive reife B-Zell-Neoplasien. Ähnliche Beobachtung bei den 27 Patienten mit primären Immundefekten und CVID. Die meisten kriegen diffus großzellige B-Zell-Lymphome, aber Sie sehen auch hier, es gibt 2 Patienten mit Marginalzonen-Lymphomen, 2 Patienten mit peripheren T-Zell-Lymphomen. Das heißt, die Entitäten des Erwachsenenalters treten insbesondere bei Kindern und Jugendlichen mit Prädispositionen auf. Jetzt wird es spannend, wenn man sich anschaut, wie war das Ergebnis dieser Patienten. Jetzt einmal alle 213 Patienten zusammengefasst. Für einen Kinderonkologen ein Event-Free Survival von nur 45% ist schlecht oder fast katastrophal. Wenn man sich das Gesamtüberleben anschaut, so sehen Sie, dass das nicht viel besser ist als das Event-Free Survival, was dafür spricht, dass die Rezidive auch nicht überlebt haben. Was waren das vor allem für Events? Man sieht, dass die Rezidivinzidenz für diese große Kohorte bei um die 25% liegt. Aber was man auch insbesondere sieht, ist, dass die Inzidenz an therapieassoziierten Fatalitäten auch bei fast 20% liegt. Das heißt, wir verlieren enorm viel Patienten an Therapietoxizität. Wenn man sich jetzt nur, und das waren zuerst die 213 Patienten gesamt, wenn man sich jetzt nur ansieht, die Cancer Predisposition Syndromes und die Immundefekte, so sehen Sie, dass sich das Ergebnis hier auch noch mal ganz klar darstellt. 40% Event-Free Survival, knapp 50% Gesamtüberleben und die Events bestehen zur Hälfte aus Rezidiven und aus Todesfällen, hier sogar bei knapp 25%. Etwas, was wir auch bei prädisponierenden Erkrankungen sehr häufig sehen, ist, dass sie Sekundärmalignome entwickeln. Und hier sehen Sie, dass das für unsere Kohorte auch enorm hoch war. 10-Jahres-Inzidenz an Sekundärmalignomen bei fast 25%. Wer hat hier das höchste Risiko? Hier geht es um die blaue Kurve. Das sind die Kinder mit konstitutionellen Mismatch-Repair-Gendefekten. Die kriegen Hirntumoren, kolorektale Karzinome. Das sind Erkrankungen, die sie auch nur selten überleben und die meisten dieser Kinder versterben. Und das sehen Sie auch hier noch einmal. Das Gesamtüberleben dieser 21 Patienten mit Sekundärmalignomen war auch eigentlich desaströs. 18 sind verstorben. Kurz ein paar Daten auch zu dem, was wir so international tun, zu den seltenen Non-Hodgkin-Lymphomen. Wir haben in einer internationalen Studie immerhin 68 Patienten mit primären ZNS-Lymphomen gesammelt und wie Sie hier sehen können, ein Fünftel der Patienten hat irgendeine präexistierende oder prädisponierende Erkrankung. Ähnliche Beobachtungen bei den Marginalzonen-Lymphomen haben wir auch international gesammelt. 66 Patienten, auch hier wiederum 12 Patienten, die irgendeine präexistente Erkrankung haben, die das Auftreten begünstigt haben kann. Wir haben dann auch eine sehr, sehr große Analyse gemacht zu peripheren T-Zell-Lymphomen, 143 gesammelt und 36 dieser Patienten hatten eine präexistente Erkrankung und davon, wie man vielleicht jetzt nicht so gut sehen kann, ein großer Anteil hatte hier ein Nijmegen-Breakit-Syndrom. Und was wir immer wieder sehen bei präexistenten Erkrankungen und diesen seltenen Subtypen, dass sie signifikant schlechter gehen, als wenn man den Subtyp hat ohne präexistente Erkrankung. Ja, zum Schluss möchte ich noch zu einer großen internationalen Studie kommen, die wir ganz rezent an einem großen Kongress vor 2 Wochen vorgestellt haben, nämlich lymphoide Erkrankungen bei Kindern mit Ataxia. Und wir haben über ganz Europa, aber auch nicht-europäische Länder, 100 Patienten gesammelt. Das ist mit Abstand die größte Kohorte, die es gibt. Und Sie sehen, dass die meisten dieser Kinder eine lymphoblastische Neoplasie hatten, 34, vorwiegend T-Zell-lymphoblastische Erkrankungen und 54 Patienten eine reife B-Zell-Neoplasie. Und Sie sehen auch hier das Ergebnis eigentlich dieser Patienten. Wir konnten 89 der 100 bereits auswerten, nicht besonders gut, 52% Event-Free Survival. Und wenn man wieder zur therapieassoziierten Mortalität kommt, so sehen Sie, dass 40% dass die Inzidenz an Fatalitäten bei 40% liegt. Die Inzidenz für Rezidive und Sekundärmalignomen bei knapp 8%. Wir haben dann versucht, diese 2 Gruppen aufzusplitten, noch einmal in der Auswertung lymphoblastische versus reife B-Zell-Neoplasien. Sie sehen, dass es da keinen Unterschied gibt, weder im Event-Free Survival noch in der Rate der Fatalitäten. Dass man vielleicht auch von anderen Erkrankungen und prädisponierenden Problemen lernen kann, hat die ALL-Gruppe gezeigt. Sie alle wissen, Kinder mit Down-Syndrom haben ein deutlich erhöhtes Risiko, eine akute lymphoblastische Leukämie zu entwickeln, vorwiegend eine B-Vorläufer-ALL. Und wir haben hier eine Auswertung gemacht der therapieassoziierten Fatalitäten in unserer sogenannten 2000er-Studie und 2009er-Studie. Und wir konnten hier in Rot die Inzidenz bei 7,5% auf 1,4% reduzieren. Wir können zwar nicht genau beweisen, was die Gründe sind, aber eine Rolle spielt sicher die sehr strikten Angaben in unserem letzten 2009er-Protokoll, wie man bei diesen Kindern mit hochdosiertem Methotrexat umgeht, dass man bei diesen Kindern auch unrandomisiert in dieser Studie auf die Anthracycline am Ende der Induktion verzichten kann, wenn sie gut ansprechen. Ehrlicherweise muss man dazu sagen, dass in der 2009er-Studie auch einige dieser Kinder mit Down-Syndrom und ALL, die eigentlich Hochrisikokriterien hatten, nicht HR behandelt wurden. Aber die etwas strikteren und genaueren Angaben zur Supportivtherapie und Umgang mit bestimmten Zytostatika dürften schon eine Rolle gespielt haben in der deutlichen Reduktion der therapieassoziierten Mortalität. Ja, zusammenfassend kann man sagen, dass Kinder mit Non-Hodgkin-Lymphomen und einer präexistierenden Erkrankung, vorwiegend Cancer Predisposition, ein schlechteres Outcome haben mit einem sehr hohen Anteil an therapieassoziierten Fatalitäten. im Vergleich zu Kindern mit Non-Hodgkin-Lymphomen ohne präexistente Erkrankung. Wir sehen, dass abgesehen vom diffus großzelligen B-Zell-Lymphom insbesondere die seltenen NHLs vorkommen bei Kindern mit prädisponierender Erkrankung. Und ich glaube, was man relativ schön an den Daten gesehen hat, dass Kinder, die eine Cancer Predisposition oder einen primären Immundefekt tragen und ein Lymphom entwickeln, sehr speziell überwacht gehören, eine sehr spezielle Supportivtherapie brauchen, unabhängig davon, ob eine reduzierte oder modifizierte Therapie macht oder die Standardtherapie oder gar in die Transplant geht. Wir wissen aber trotzdem auch, dass wir diese Kinder heilen können, weil ja die Hälfte der Patienten auch überlebt hat. Die Frage ist, wie wollen wir das in der Zukunft steigern? Und die Richtung geht im Moment eindeutig dorthin, dass man Therapie reduzieren und modifizieren soll. Letztes Slide, das haben dann der Markus und ich und auch der Kahn, der auch später sprechen wird, in einem Rahmen einer Übersichtsarbeit publiziert, die auch nochmal darlegt, dass es verschiedenste Gruppen und Studiengruppen und Gesellschaften gibt, die sich mit diesem Thema bösartiger Erkrankungen bei primären Immundefekten beschäftigt. Dazu gehört die EIC-NHL, eine große europäische Gruppe, IBFM, eine sehr große weltweite Gruppe, aber auch die IBMT und ESET mit ihren jeweiligen Inborn Error Working Parties. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.